Hallo.
Hier sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja, ich habe heute einen Fall aus Berlin mitgebracht. Und da ist mir gerade eingefallen, ich wollte schon mal von einem Fall berichten, der auch in Berlin spielte. Und da bin ich dann aber irgendwie wieder von abgekommen. Der lief bei Aktenzeichen Y, den fand ich so gruselig. Da ging das damals um den Mord an eine Kosmetikerin, an der Oskana Romberg. Die hat zum Beispiel auch so Schönheitsgeschichten an dieser Michaela Schäfer gemacht. Also sie war so ein bisschen im Promi-Business tätig. Und dieser Film, den fand ich auch schon wieder so gruselig. Sie kam aus ihrem Kosmetikstudio, ging in ihren Fahrstuhl und dann ist hinter ihr so ein Typ mit in den Fahrstuhl gegangen.
Oh, unheimlich.
Und der hatte so eine schwarze Kapuze auf, also richtig gruselig, und guckte mal so in die andere Richtung. Und dann ist sie hochgefahren und er hinterher und hat sie dann in die Wohnung gedrängt und sie mit Kieselstein da erschlagen. Und jetzt, 3 Jahre später, haben sie an einem der Kieselsteine eine DNA gefunden tatsächlich und haben einen Inhaber einer Boutique verhaftet. Der hat so Schickimicki-Sachen verkauft, sag ich mal so. Und die DNA-Spur war halt ein Match. Und ich würde den Fall jetzt auch noch mal ein bisschen ausschmücken, wenn wir dann auch ein Ergebnis haben, ob er der Täter war oder nicht. Weil da gibt es jetzt momentan keine weiteren Informationen drüber, weil da ja Täter wissen, pipapo, muss er jetzt erstmal unter Verschluss bleiben, um das aufzuklären, das Ganze. Aber da kann man mal sehen, an so einem Kieselstein kann auch mal eine DNA-Spur sein.
Also das
reimt sich sogar.
Das stimmt. Das fände ich spannend, wenn du von dem Fall nochmal erzählst, weil mich das auch interessieren würde, wie er sie mit, also das hört sich für mich jetzt recht, ich sag mal in Anführungsstrichen, umständlich an mit den Kieselsteinen.
Ja, das sind schon größere gewesen, nicht so ganz kleine, ne? Also
richtig mit
einem
großen Stein erschlagen.
Ja.
Okay.
Aber krass, also es war auch ein ganz gruseliger Fall. Das wurde auch so ganz gruselig dargestellt in der Folge. Ja, aber dann bleiben wir gleich in Berlin und da habe ich heute einen der brutalsten Serienmörder Deutschlands dabei. Karl Grossmann. Sagt dir da was, Tanja?
Nee.
Seine Mordserie liegt schon weit zurück und ereignete sich in Berlin in der Zeit von 1918 bis 1921. Wenn man das mal so bedenkt, dass gerade meine Oma und mein Opa geboren. Und das Krasse daran, man weiß gar nicht genau, wie viel Morde er tatsächlich begangen hat. Jedenfalls so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Er hat seine Opfer ach, da komme ich nochmal später zu. Wir fangen jetzt erst einmal an bei der Kindheit. Und ja, Tanja, Kindheit kennen wir ja schon bei Serienmördern.
Ja.
Er wurde 1863 in Neuruppin geboren. Der Vater war Lumpensammler, Alkoholiker und Klassiker, ein Schläger. Zur Schule ging Karl nur bis zur 3. Klasse und brach sie dann ab. Er erlernte auch keinen Beruf. In seiner Jugendzeit war er auch schon stark von seinem sexuellen Trieb gesteuert. Und neben Straftaten wie Diebstähle vergewaltigte er auch ein 4-jähriges Mädchen. Und hierfür kam er kurzfristig ins Gefängnis. Und nachdem er da draußen war, begann er dann doch eine Lehre als Schlachter. Und hier verging er sich direkt an einer Ziege. Und weiterhin an jungen Mädchen und auch wieder an einer 4-jährigen. Und die aufgrund des brutalen Sexaktes verstarb.
Oh Gott.
Heftig, oder?
Ja.
Und dann kam er wieder ins Gefängnis für 15 Jahre. Eine frühere Entlassung kam auch nicht in Frage, da er nicht gerade ein Mustergefangener war. Auch hier misshandelte er und prügelte er auf Mitgefangene ein und er war dadurch auch sehr gefürchtet. 1913 kehrte er nach Berlin zurück, wo er eine Wohnküche im Haus Lange Straße bezog. Und wir befinden uns wie bei meinem Täter aus der letzten Folge in der Nachkriegszeit. Es herrschte eine große Armut und kaum die Möglichkeit, eine Arbeit zu finden. Und das nutzte Grossmann schamlos aus. Und da war er übrigens schon fast 60 Jahre alt.
Oh.
Oft obdachlose Sexarbeiterin und bot ihnen einen Job als Hauswirtschaftlerin bei sich an. Wie ihr euch denken könnt, haben die Frauen den Job dankend angenommen. Und er sprach die Frauen in der Gegend um den schlesischen Bahnhof im Bezirk Friedrichshain an. Das ist der heutige Ostbahnhof. Das ist, glaube ich, für jeden geläufig. Und das Viertel galt als eines der ärmsten und verruchtesten Stadtteile und wies eine hohe Kriminalitätsrate auf. Erst einmal zu Hause angekommen, überredete er seine späteren Opfer zu Sex, indem er ihnen Essen anbot, zum Beispiel. Mhm. Einfacher Sex kann es bei ihm aber nicht sein, da er es vom Stöhnen und Schmerzen schreien erregt ist. Er quält seine Opfer beim Sex und tötet sie meist durch Ersticken beim Liebesakt. Dann, nachdem die Opfer tot sind, zerteilt er sie. Und man fand im ansässigen Engelbecken und im Luisenstädtischen Kanal immer wieder Leichenteile von Frauen. Mal ein Kopf, mal ein Bein, mal eine Hand, die von der Polizei insgesamt 23 Opfern zugeordnet werden konnten. Und zwischendurch mal. Kossmann hat später lediglich 3 Morde gestanden. Und was ganz makaber an der Geschichte ist, die Leichenteile waren pro Person nicht vollständig. Man geht davon aus, dass Kossmann selbst Teile der Leichen gegessen hat. Und jetzt kommt's, Tanja. Er betrieb auch einen Wurststand am Bahnhof.
Oh nein, schon wieder. Das hatten wir auch schon ein paar Mal.
Und man vermutet, dass er Leichenteile zu Wurstware verarbeitet hat. Aber dies konnte bis heute nicht geklärt werden.
Ist vielleicht besser, dass man es gar nicht weiß.
Ja, ne? Und kommen wir jetzt mal zur Nacht der Festnahme. Es ist der 21. August 1921. Er hatte wieder ein Opfer gefunden und quälte es auf bestialische Art. Die Frau schrie das ganze Haus zusammen. Die Nachbarn riefen die Polizei. Zum Glück. Und als diese eintrafen, war Großmann gerade dabei, ein Bein von dem lebenden Opfer mit einem halbstumpfen Messer abzutrennen. Oh, er empfing die Polizei splitternackt und voller Blut besudelt. Die Frau lebte noch, aber verstarb noch am Tatort aufgrund des immensen Blutverlustes.
Ja.
Und heftig, beim Durchsuchen der Wohnung haben sie im Backofen noch 2 verkohlte Frauenhände eines weiteren Opfers gefunden. Heftig, oder?
Das ist sehr brutal und ekelhaft.
Ja. Und weißt du, was er immer gemacht hat? Jedes Mal, als er eine Hauswirtschafterin, die er hier angestellt hat, umgebracht hat, ist er zur Polizei gegangen und hat die als vermisst gemeldet und hat gesagt, die hätte ihn bestohlen. Mhm. Und deswegen sei die abgehauen. Und so konnte er wirklich morden, ohne dass irgendjemand auf ihn erstmal kam.
Okay, aber da hätte ja die Polizei schon stutzig werden müssen, wenn er andauernd solche Vermisstenfälle meldet, ja, ne?
Anscheinend hier nicht.
Nee.
Kossmann, wie gesagt, gesteht 3 Morde und gibt an, die Körper der Opfer zerteilt zu haben, um sie dann in der Gegend und um den heutigen Ostbahnhof zu entsorgen. Die Beamten wollten ihm noch viel mehr Morde nachweisen. Sie gehen von 23 bis 100 Opfer aus.
Oh.
Doch kurz vor Ende der Hauptverhandlung erhängte sich Kossmann am 5. Juli 1922 in seiner Zelle. Und er ist damit der Serienmörder mit den meisten Opfern in Deutschland, der nie für seine Taten verurteilt wurde. Da hat er sich mit seinem Selbstmord ja geschickt aus der Affäre gezogen, kann man so sagen.
Das haben wir ja oft so, ne?
Ja. Und dann habe ich aber noch mal einen kleinen Tipp. Wenn ihr diese Geschichte einmal live erleben möchtet, dann empfehle ich euch einen Besuch in Berlin, und zwar in dem Dungeon. Dort wird die Geschichte noch einmal erzählt, und zwar in der nachgestellten Wohnung von Kossmann.
Oh.
Heftig, oder?
Ja.
Ja, Tanja, du fährst ja auch gerne mal nach Berlin.
Genau.
Wäre das ein Besuch für dich wert? Oder hättest du da tatsächlich ein bisschen Angst oder wäre es dir zu gruselig?
Ja, da muss ich mal ein bisschen recherchieren, wie echt das ist.
Ja.
Aber das interessiert mich jetzt natürlich schon, muss ich sagen.
Ja,
also es kommt auf meine Liste.
Ja. Da lohnt sich da vielleicht doch schon mal ein Besuch bei Dungeon. So, Tanja, das war mein Fall aus Berlin. Dann kommen wir mal zu deinem Fall heute. Wo spielt der denn heute?
Mein Fall spielt wie so oft bei mir.
In Amerika?
In Amerika, in Florida. Und ich habe so beim Hören deiner Geschichte die ein oder andere Parallele entdeckt.
Oha.
Denn auch bei meinem Fall gibt es echte Beweise nur für 2 Morde letztendlich. Aber die Zahl der Opfer wird weitaus höher geschätzt.
Tanja, warst du schon mal in Florida?
Nein, ich war noch gar nicht in Amerika.
Ach so.
Hm.
Ich war da ja auch schon in den Everglades und da ist ja so ein, das ist ja so ein Sumpfgebiet und da sind ja unheimlich viele Krokodile.
Ja.
Da habe ich mir auch schon mal überlegt, wenn man vielleicht eine Leiche entsorgen will, dann macht man das vielleicht in den Everglades. Da könnte man die Wahrscheinlichkeit ja haben, dass diese Krokodile die Leiche ja verschwinden lassen, mehr oder weniger. Vielleicht ist das auch schon mal vorgekommen.
Ich wollte gerade sagen, wer weiß, wer darauf auch schon gekommen ist.
Ja. Das mal am Rande. Dann kommen wir aber jetzt zu deinem Fall.
Ja, und zwar geht es bei mir um Gerard John Schäfer, der den Beinamen der Killer Cop bekommen hat. Aber nicht, weil er so viele Polizisten umgebracht hat, wie man jetzt denken könnte, sondern weil er unter anderem tatsächlich selber Polizist war und das ganz gut für sich nutzen konnte.
Das hat man ja manchmal auch in so Hollywood-Filmen, dass der Polizist doch der Bad Cop ist, ne?
Das stimmt. Gerard ist 1946 in Florida geboren und wie du auch schon gesagt hast, wir haben ja häufig die ähnlichen Lebensgeschichten von Serienmördern und auch bei ihm war es so, dass er keine wirklich schöne Kindheit hatte. Sein Vater war Alkoholiker und war sehr aggressiv, während seine Mutter sich versucht hat, sehr liebevoll um ihn zu kümmern.
Das ist so ganz oft, ne?
Ja, absolut. Und er war schon früh ein Einzelgänger und immer in der Natur. Also du hast ihn eigentlich immer im Wald gefunden. Das hat ihn total fasziniert. Und das wird auch in seiner gesamten Serienmörderkarriere noch eine große Rolle spielen. In seiner Jugend hat er dann diese Fantasien entwickelt von Bondage und hat sich auch gerne selbst verletzt, was ihn sexuell erregt hat, insbesondere wenn er dabei Frauenunterwäsche getragen hat. Und das hat er häufig im Wald gemacht, wo er sich an einen Baum gefesselt hat.
Sich selber?
Sich selber.
Da hätte ich ja mal Angst, dass da Spaziergänger vorbeikommen, ne? Aber ich glaube, da denken die, glaube ich, gar nicht dran.
Ja, ich glaube auch, dass es in Amerika ja nochmal von der Größe her wahrscheinlich andere Möglichkeiten gibt als bei uns. Er hat dann 1968 das erste Mal geheiratet und seine Frau ist überhaupt nicht damit zurechtgekommen, dass er wirklich Stunden des Tages immer im Wald verbringen wollte und die restliche Zeit immer sexuelle Gefälligkeiten von ihr eingefordert hat, sodass sie sich schnell wieder getrennt haben. Er als Lehrer zuerst gearbeitet hat, da allerdings gekündigt wurde, weil er seine eigenen moralischen Wertvorstellungen versucht hat, den Kindern zu vermitteln und die Schule das überhaupt nicht gut geheißen hat. Und dann hat er sich als Polizist beworben und wurde auch tatsächlich angenommen. Circa 7 Monate vorher hatte er seine zweite Frau, die zum damaligen Zeitpunkt 19-jährige Theresa, kennengelernt und dann eben auch geheiratet.
Dann scheint er ja anfänglich immer so der ganz normale Ehemann zu sein. Ne?
Er ist noch ganz gut durchs Leben gekommen, wobei er auch gesagt hat, die zweite Frau, die hatte eben auch kein Problem damit, wie viele sexuelle Gefälligkeiten er eingefordert hat. Mhm. Anders als seine erste Frau. In seinem ersten Job als Polizist wird er jetzt nach relativ kurzer Zeit gefeuert. Und zwar, weil rauskommt, dass er Frauen anhält im Auto, die 5 km/h zu schnell gefahren sind oder so, also wirklich
nicht. Wegen einer Lappalie.
Genau, wegen einer Lappalie. Dann ihren Führerschein sich anguckt, die Daten sich merkt und auch nochmal weitere persönliche Daten überprüft, um sie dann später privat anzurufen und nach einem Date zu fragen.
Krass.
Ja, und das hat er eben einige Male gemacht, sodass er dort eben keine Anstellung mehr hatte.
Ich kann mir aber vorstellen, dass es bei manchen Frauen geklappt hat.
Das kann sein. Da magst du recht haben, das stimmt. Mhm. Allerdings zu der Zeit, muss man sich vorstellen, waren die natürlich noch gar nicht so gut vernetzt unter den unterschiedlichen Polizeirevieren, sodass er einfach in ein anderes Sheriff Department gewechselt hat. Und da wird er jetzt immer mutiger. Am 21.07.1972 spricht er 2 Anhalterinnen, zu dem Zeitpunkt 17 und 18 an und bietet ihnen an, sie am nächsten Tag zum Strand zu fahren, wo sie gerne hinwollen. Am nächsten Tag erscheint er jetzt ohne Uniform und mit seinem privaten Fahrzeug. Und die beiden Mädchen sind erstmal irritiert, aber
Weil das die Vertrauensperson ist in dem Moment ja eigentlich weg, ne?
Eigentlich ja, aber weil sie ihn am Tag davor ja in seiner Uniform gesehen haben und er versichert hat, dass er momentan undercover arbeitet und deshalb die Uniform nicht tragen kann, sind sie zu ihm ins Auto gestiegen. Und das fand ich, das war wie in so einem Film, habe ich mir das vorgestellt. Er fährt jetzt also mit denen und statt zum Strand fährt er in den Wald. Und dann sagt er ihnen noch, man soll niemals zu Fremden ins Auto steigen, das ist viel zu gefährlich.
Ja.
Im Wald fesselt er sie an einen Baum.
Und da gehört ja auch viel zu, wenn die zu zweit sind, ne? Die muss ja beide unter Kontrolle kriegen. Dann, ne?
Ja. Er fesselt sie an einen Baum und er legt ein Seil um den Hals und er stellt die quasi so hin, dass, wenn sie sich zu viel bewegen, sie sich selbst erhängen. Und dann sagt er ihnen, ihr werdet heute vergewaltigt und ermordet. Und in dem Moment wird er zu einem Einsatz gerufen und kündigt an, ich komme gleich wieder. Und als er 2 Stunden später wiederkommt, sind beide weg.
Zum Glück.
Ja, aber das stelle ich mir auch so vor, wie er sich in dem Moment gefühlt haben muss.
Ja, aber auch die beiden Frauen, die da durch den Wald irren jetzt, immer mit der Panik, dass der irgendwie auftaucht.
Ja. Die beiden hatten sich befreien können, die haben irgendwie es geschafft, mit ihren Zähnen ihre Fesseln aufzumachen, ohne sich dabei selbst eben zu erhängen.
In Todesangst schaffst du alles mit.
Genau, aber sie haben auch gesagt, sie wussten, wenn ich einmal stolper, dann bin ich tot. Und quasi ja selbst umgebracht, wenn du so willst.
Ja, die wären dann einfach nur früher tot, ne? Wenn man das so.
Wenn er das gemacht hätte, ja, genau. Das stimmt. Als er entdeckt hat, dass sie weg sind, hat er ganz schnell umgedacht, ist zu seinem Chef gefahren und hat gesagt, ich habe Mist gebaut. Ich habe 2 Anhälterinnen getroffen und wollte denen eine Lektion erteilen.
So.
Und hat jetzt so getan, als hätte er das Ganze inszeniert, damit sie nie wieder per Anhalter fahren.
Ja, aber schlau.
Schlau, aber nicht schlau genug. Der Chef glaubt es nicht. Er wird gekündigt und angezeigt, ist auf Kaution frei und wartet dann erstmal auf seinen Prozess.
Haben die beiden Mädchen denn eine Anzeige gemacht?
Ja.
Ja, okay.
Und jetzt wird er ja noch mutiger. Und am 27.09.1972 lernt er 2 Mädchen kennen, Susan und Georgia, zum Zeitpunkt 17 und 16. Die 3 verabreden sich, sie wollen zum Strand fahren, ein bisschen Musik hören. Und er kommt kurz mit zu Susan nach Hause. Und die Mutter lernt ihn auch kurz kennen, ist skeptisch, aber lässt ihre Tochter fahren, aber notiert sich zur Sicherheit das Kennzeichen von seinem Fahrzeug.
War er denn da wieder in Uniform oder nicht?
Nein.
Okay, ach so.
Nach 4 Tagen ist ihre Tochter immer noch nicht zurück und sie macht sich Sorgen, geht zur Polizei, meldet dort das Autokennzeichen. Das führt zu jemand völlig anderem. Und somit weder von ihm noch von den beiden Mädchen irgendeine Spur.
Wie die Mutter sich da gefühlt haben muss. Ja. Ne?
Und diese Mutter wird aber gleich noch sehr, sehr wichtig. 1 Monat später verschwinden 2 Anhälterinnen, 14 und 13, in der Gegend und werden 1 Jahr später im Wald gefunden, mit gespreizten Beinen, getötet durch einen Schlag auf den Kopf, einige Fingernägel aus dem Körper rausgerissen. Die Polizei gesagt hat, das deutet auf einen sehr, sehr langen und heftigen Kampf auch hin. Hier kommt jetzt raus, die haben sich häufiger mit Gary Shepard getroffen. Susan und Georgia, die immer noch verschwunden sind, hatten sich mit Jerry Shepard getroffen, den die Mutter ja kurz gesehen hatte.
Genau.
Es werden 2 weitere Leichen gefunden. Die Hände sind gefesselt. Vermutlich waren sie am Baum gefesselt. 1973 kommt Gerard jetzt für die Entführung ins Gefängnis. Und ungefähr zu der Zeit, wir erinnern uns an die Mutter von Susan, sie ist ja verzweifelt. Sie ist mal wieder im Zimmer ihrer Tochter und guckt so ein bisschen rum und findet einen Brief von Jerry Shepard. Und dort ist eine Adresse mit drauf. Jetzt macht sie sich auf den Weg und fährt zu dieser Adresse. Und dort erzählt ihr ein Nachbar, dass hier nicht Jerry Shepard wohnt, sondern Gerard Schäfer, der gerade wegen Entführung im Gefängnis sitzt. Und so hat sie nun den Verdacht natürlich, dass Jerry Shepard Gerard Schäfer ist. Hm. Und da ist sie selber quasi ja drauf gekommen. Sie geht jetzt also mit der neuen Information zur Polizei und da stellt sich tragischerweise heraus, sie hatte ja das Kennzeichen notiert.
Ja, und sie hat ihn ja auch gesehen, ne?
Und sie hatte ihn gesehen. Mhm. Und das Kennzeichen hatte sie ja auch gemeldet und das führte ja zu einer anderen Person.
Ja.
Die Polizei hatte einen Zahlendreher.
Oh.
Und das Kennzeichen, was sie notiert hatte, das führte zu dem Fahrzeug von Gerard Schäfer. Das heißt, das Ganze hätte schon viel früher, vielleicht ja sogar rechtzeitig, wir wissen es nicht, aufgeklärt werden können. Gerard streitet jetzt alles ab. Er sagt auch, er war nie in dem Haus, obwohl die Mutter ja 100% als Zeugin auftreten kann und weiß, dass sie ihn dort getroffen hat. Die Leichen der beiden Mädchen werden am 1. April wieder mal im Wald gefunden. Sie sind gefesselt. Das Rückenmark ist in der Höhe vom Hals und im Lendenbereich durchtrennt. Mehrere Knochen ebenfalls. Das Ganze vermutlich mit einem Messer oder einer Machete. Danach wurden beide enthauptet. Sie hatten mehrere Kieferknochenbrüche sowie Schusswunden. Und an einem der Bäume waren Initialen mit einem Messer eingeritzt. Und zwar G.J. Und ich hatte ja gesagt, das eine Mädchen war Susan, das andere Mädchen war Georgia, Nachname Jessup. Wer jetzt die Initialen da hineingeritzt hat, weiß man nicht. Nun gibt es genug Indizien und die Polizei fährt zum Haus von Gerards Mutter. Und dort finden sie etliche Aufzeichnungen von Gerard über Gewaltfantasien und ja, man muss quasi sagen Tagebucheinträge über Vergewaltigungen und Morde. Dort hat er ziemlich genau beschrieben, wie das häufig abgelaufen ist. Ich hatte ja gesagt, der Wald war für ihn ganz wichtig. Alles war immer im Wald durchgeführt worden. Und eine seiner Fantasien war, dass die Mädchen immer vorher was trinken mussten, weil er Spaß daran hatte, ihnen zuzusehen, wie sie urinieren mussten, kurz bevor sie eben meistens erhängt wurden. Er ist auch immer wieder an die Tatorte zurückgekehrt, um dort sich sexuell zu erregen oder ihnen einzelne Zähne noch im Nachgang zu entfernen.
Das heißt, die lagen da alle immer noch? Die
waren da vergraben und er hat sie dann ausgegraben, hat sich dann halt sexuell erregt und hat dann halt teilweise eben, ja, beispielsweise noch Zähne wieder mitgenommen.
Krass. Als Trophäen dann so,
ja,
ne?
Die wurden natürlich dann auch alle gefunden, genauso in dem Haus der Mutter, genauso wie Waffen, Messer, Seile und unglaublich viele pornografische Fotos. Und in einem Schmuckkästchen fand man ganz viele Personalausweise und persönliche Gegenstände von unterschiedlichsten Frauen, die teilweise vermissten Fällen zugeordnet werden konnten, teilweise aber auch nicht. Ein persönlicher Gegenstand konnte allerdings zugeordnet werden und das war etwas von seiner Nachbarin und zwar aus dem Jahre 1969, als sie verschwand. Da war sie Teenager, genauso wie er. Somit geht man davon aus, dass er schon ganz, ganz früh angefangen hat zu morden.
Wie lange das die Täter teilweise schaffen, ne?
Ja, ja.
Unentdeckt zu bleiben.
Genau. 9 Morde konnten ihm zugeordnet werden. Man geht aber davon aus, dass er mindestens 28 ausgeübt hat. Er wurde letztendlich zu 2-mal lebenslänglich verurteilt.
Nicht zur Todesstrafe, die ist ja da eigentlich anwendbar.
In dem Fall nicht. Das hat die Mutter auch aufgegriffen und hatte gesagt, dass sie sich eigentlich ursprünglich gewünscht hatte, dass er die Todesstrafe bekommt und im Nachgang aber dachte, es ist schlimmer für ihn, so ewig zu leiden.
Ja, klar.
Er hat bis zum Schluss keine seiner Taten zugegeben. Und während seiner Gefängniszeit hat sein Verteidigungsanwalt übrigens seine zweite Frau geheiratet. Und letztendlich wurde er am 3.12.1995 von einem Mithäftling erstochen. Der hat über 40 Mal auf ihn eingestochen. Und man geht davon aus, dass das damit zusammenhing, dass er ein Spitzel war. Er hat nämlich seine Mithäftlinge immer bei der Polizei verpfiffen, sodass sie teilweise höhere Strafen noch bekommen haben, wenn sie ihm zufällig was erzählt haben. Mhm. Das hat er sofort weitergesagt. Und vermutlich wurde er dafür eben letztendlich selbst getötet.
Ja, die war ja auch richtig heftig, die Geschichte.
Mhm. Auch sagen. Ein Serienmörder, von dem ich vorher noch nie gehört hatte.
Ja.
Komischerweise.
Und zu was Menschen echt fähig sind. Ne? Und ich möchte nicht wissen, wenn bei dem einen da auch der Knochenmark durchtrennt war, dass der vielleicht die erstmal querschnittsgelähmt gemacht hat.
Das will man gar nicht sich vorstellen, was da passiert ist.
Krass. Ja, Tanja, dann sind wir wieder am Ende der Folge.
Mhm.
Und dann werden wir mal weiter auf Storysuche gehen und sind dann in 14 Tagen wieder da, wenn es heißt Crime of Your Life.